willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und hier zu meiner holden rechten Seite natürlich mal wieder der Dandy. Kleidet sich nicht um zu leben, sondern er lebt um zu kleiden. Motto folgenden und heute natürlich auch wieder in einem dunkelblauen Smoking-Jacket mit dezenten Karo-Look natürlich und einem glänzenden Revers, Anzughose mit schmalen Beinen und dazu ein geschnittenes Slim-Fit-Hemd mit Haifischkragen, natürlich klassischen Seidenstick oder beziehungsweise Seideneinstecktuch mit breiter Krawatte, unser allseits geliebter Dirk.
Dirk Schwitzke, hallo. Ja, ich würde zu gerne mal wissen, wo man die Pilze kriegt, du. Oder wer die Pilze vertreibt, die du regelmäßig konsumierst.
Das, ja, du bist halt zu wenig in der Kantine hier.
Eindeutig. Ich würde das, also in die Branche würde ich gerne einsteigen. Ja, Kunde zu haben, muss sehr profitabel sein.
Ja gut, aber ich meine, du musst ja deinem Ruf halt auch folgen. Der bestgekleidetste Banker sozusagen in der deutschen Banking-Landschaft.
Er sitzt gerade neben mir.
Okay, wenn du dich so betrachtest.
Mit einem H&M-Hoodie.
Genau, H&M. Nee, Mann, bis Superdry habe ich es schon geschafft. Ja, gut, geschafft hat es aber auch der deutsche Markt relativ gut, beziehungsweise bis gestern, da ging es dann ja nicht mehr so gut. Gehen wir aber natürlich gleich nochmal drauf ein. Und es waren ja im Vorfeld eigentlich auch, so eine Art sich anbahnendes Goldilocks-Szenario, was sich dargestellt hatte. Ne? Sinkende Inflationsraten führten irgendwie dazu, dass die Zinsen auch gesenkt werden könnten oder beziehungsweise dass die Zinssenkungsfantasie wieder da ist. Das hätte dann dazu geführt, dass natürlich der Konsum wieder anzieht, weil die Inflation in einer disinflationären Phase ist. Unternehmen eventuell wieder mehr Gewinne machen. Also man ist so ein bisschen in diese Richtung geschlittert. Glaubst du denn tatsächlich, dass der Inflationsdrops dahingehend in Deutschland gelutscht ist? Oder ist tatsächlich so, dass wir vielleicht jetzt natürlich auch durch die Ereignisse, die wir jetzt an den Energieträgermärkten ja sehen, und der DAX ist ja bereits schon so ein bisschen im Rückwärtsgang, also wir nehmen heute am Mittwoch auf, weil ja morgen Donnerstag Feiertag ist, kann die Inflation nochmal zurückkommen oder siehst du die tatsächlich schon als erledigt an?
Ja, also die Diskussion zum Goldilocks-Szenario kam ja sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks auf. Und hier in Europa konnten wir jetzt letzte Woche sehen, am 1. Oktober, diese Woche sind Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone gemeldet worden, die lagen bei 2,7, was die Gesamtrate betrifft, erwartet waren 2,8, also etwas niedriger. Entschuldigung, was die Kernrate betrifft, 2,7, erwartet waren 2,8 und die Gesamtrate lag bei 1,8, auch etwas niedriger als erwartet. Aber an der Kernrate sieht man schon, die Kernrate sind ja die Inflationszahlen, die sich auf den Preisindex exklusive Rohstoffe und Energie beziehen, Nahrungsmittel und Energie beziehen, dass wir von den 2% immer noch ein ganzes Stück entfernt sind bei der Kernrate, die für die Notenbanken eigentlich entscheidend ist. Und dann sprichst du richtig an, auch bei der, was die Gesamtrate betrifft, ist der Wert von 1,8 im Grunde nur wegen der besonders leichten Vergleichszahlen von vor einem Jahr so niedrig. Und dazu kommt dann noch, dass diese Zahlen möglicherweise auch gar nicht nachhaltig sind, gerade wegen der Gründe, die du angesprochen hast, dass gerade im Bereich Rohstoffe etwas auf uns zukommen könnte, wenn wir jetzt geopolitisch da weitere Spannungen im Nahen Osten und an anderen Stellen sehen. Also es ist, glaube ich, nicht nachhaltig, ist leicht vorstellbar, dass gerade die Öl- und Energie-Rohstoffpreise deutlich steigen werden. Und wie gesagt, die alles außerhalb der Rohstoffe und Energie und Nahrungsmittel ist ohnehin schon nach wie vor vielleicht etwas niedriger als erwartet, aber mit 2,7% in der Eurozone immer noch ein Stück weit entfernt von der eigentlichen Zielmarke. Also von Goldilocks würde ich erstmal noch nicht reden. Das heißt nicht, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, aber ich glaube, da kann es noch etwas ruckelig in den nächsten Monaten werden und auch einige Rücksetzer geben.
Nein, das Problem bei der Inflationsratenmessung oder Erfassung in Europa ist ja sowieso mal das eine, dass die ja verschieden erfasst wird. Wir haben hier zwar einen harmonisierten Ansatz, der ja tatsächlich dann, den hattest du ja auch gesagt, hier Teuerungsrate mit 1,8% dann unter den 2% liegt. Aber wenn man so ein bisschen so rein scribbelt, dann haben wir natürlich in der Tat Basiseffekte. Und zwar die Energiepreise sind ja durchschnittlich um 7,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken, weil wir im letzten Jahr noch relativ hohe Preise hatten, was aber so ein bisschen für mich auch immer so einen Aspekt gibt, wo ich denke, ich bin gespannt, ob wir tatsächlich weiter sinkende Inflationsraten, also ein disinflationäres Szenario sehen, ist halt, dass zum Beispiel die Dienstleistungen sich um 3,8% verteuert haben und dass die Nahrungsmittel im Schnitt um 1,6% ebenfalls nochmal angestiegen sind. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Effekt, dass wir, wenn die Energiepreise zwar rückläufig sind, aber wir trotzdem eben auf der anderen Seite eben bei den Unternehmen natürlich das Weiterreichen der gestiegenen Kosten sehen. Und das sind die sogenannten Zweit- und Drittrundeneffekte. Wenn jetzt also nochmal zusätzlich die Energieträgerpreise wieder ansteigen sollten, dann kann es sein, dass wir sozusagen so einen, ja nochmal so einen blitzartigen Anstieg sehen könnten. Und du hast am Anfang auch nochmal gesagt, ich denke, es ist auch ganz wichtig, wir haben halt unheimlich viele Basiseffekte, die momentan wirken, also die jetzt sozusagen dafür sorgen, dass das zwar so aussieht, dass die Preissteigerung nicht mehr so stark ist, aber sie ist ja noch da. Das heißt, wir haben ja keine Deflation, sondern wir haben eine Disinflation. Das heißt, die Preise steigen nicht mehr so stark wie im Vorjahr, aber sie steigen ja weiterhin. Also die Konsumenten, du, ich, wer noch so alles da ist sozusagen, hat ja nach wie vor mit
diesen... Es gibt ja noch andere.
Es gibt ja noch andere aus uns beiden, genau, die zuhören hoffentlich. Die haben ja trotzdem weniger Geld im Portemonnaie. Also sie bekommen ja nicht mehr Kaufkraft dadurch, dass die Inflation weniger stark steigt. Also das muss man sich immer wieder auch im Hinterkopf behalten, wenn man eben darüber spricht, weil das halt manchmal so ein bisschen verlustig geht. Ja, da habe ich natürlich auch so ein bisschen ketzerisch dir die Frage ja im Vorfeld auch schon mal zugeschickt. DAX bald bei 20.000 Punkten. Nun sind wir ja momentan eher bei in Richtung 19.000 Punkten wieder unterwegs. Das hat ja diese Sondersituation im Nahen Osten natürlich auch ein Stück weit zu tun. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, dass das auch so eine Art willkommene Zwischenkorrektur ist. Also ich glaube und halte an dem Szenario fest, dass wir zum Jahresende festere Kurse sehen werden. Also dass wir wieder eine Jahresendrallye auch dieses Jahr sehen, auch mit Vorgriff auf China. Da gehen wir nachher vielleicht nochmal drauf ein. Und natürlich auch der Entwicklung in den USA. Aber jetzt die Frage an dich, 20.000 im DAX dieses Jahr, ja, nein, weiß nicht.
Die richtige Antwort ist immer weiß nicht, aber ich würde sagen, ja, mit der Tatsache, wie es saisonal aussieht, dass wir jetzt in eine Saison reinkommen, also der Oktober ist meistens schwach, aber das Jahresende, das vierte Quartal ist ja erfahrungsgemäß meistens stark, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass wir die paar Punkte dann auch noch machen werden. Das sind im DAX jetzt gerade mal rund 4,5%, die ja noch zu machen wären. Vom jetzigen Stand aus, jetzt ist er schon ein bisschen korrigiert, ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass wir die nächsten Wochen jetzt gerade im Oktober auch noch etwas holprige Wochen vor uns sehen werden. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann im Laufe der nächsten drei Monate die 20.000 kratzen oder auch übersteigen, ist nicht so gering. Immer versehen mit der Einschränkung, der DAX ist im Grunde ein schwieriger Maßstab für Aktienmärkte insgesamt, weil er eben ein Performance-Index ist. Da fließen Dividenden mit rein. Insgesamt denke ich aber, dass unabhängig vom DAX, abgesehen von den relativ hohen Bewertungsniveaus und der Saisonalität, jetzt relativ eher etwas für eine Fortsetzung des aktuellen Momentums spricht. Wenn man sieht, dass jetzt gerade in positiven Börsenjahren und die ersten 9 Monate dieses Jahres waren eindeutig sehr positiv, also die Performance, die wir jetzt hatten, waren eigentlich in allen Indizes, allen großen Indizes, in den Industrieländern zumindest besser als die durchschnittliche Jahresperformance. Und da kann man sehen, dass wenn das Jahr so gut gelaufen ist, dass dann das vierte Quartal meistens auch gut läuft, weil dann auch Selbstverstärkereffekte einsetzen. Die Fondsmanager wollen eben, Stichwort Window Dressing, in die Aktien, die schon gut gelaufen sind, reingehen und bei der Party mit dabei sein. Und dann in den USA wird dann möglicherweise auch noch der US-Wahlkampf und die Präsidentschaftswahl am 5. November mit dazukommen, dass es nochmal zusätzlich einen Boost gibt, dass gerade die Werte, die von dem jeweiligen Sieger der Wahl profitieren, stärker ansteigen als die, die von einem Sieg der Gegenseite profitieren würden, fallen. Es gibt viele Gründe dafür zu sehen, dass das Quartal stark wird, auch wenn ich für die nächste Woche aus saisonalen Gründen und aufgrund der fundamentalen Rahmenbedingungen erstmal mit einigen Erholungen und Rücksetzansätze rechne.
Ja, zumindest mal ein Szenario, was denke ich auch zum Jahresende sehr interessant wird, dass natürlich viele Fondsmanager eben auf die Gewinneraktien weiter setzen. Das fand ich auch ganz richtig, nochmal darauf hingewiesen, dass der DAX ja auch so eine Sondersituation hat. Im Endeffekt SAP und macht ja die Musik, Tech-Werte sind gesucht, Tech-Werte werden zum Jahresende auch nochmal gesucht, weil die Fondsmanager eben ausweisen wollen, hey, hier, wir haben auf die richtigen Pferde gesetzt. Das heißt, Mag7 und eben SAP wird davon profitieren, sich ähnlich. Wir haben eben auch ansonsten als relativ große Werte im DAX natürlich die ganzen eher defensiven Versicherungswerte, die nochmal eine hohe Gewichtung haben. Das macht natürlich dann auch Laune, als Fondsmanager draufzusetzen und davon zu partizipieren, dass eben der DAX steigt und daher dann eben auch mal eine defensive Branche mit betroffen ist. Und also sprich die Versicherer. Und wie gesagt, last but not least die Geschichte halt, dass eben der DAX ja ein Performance-Index ist, was man gar nicht oft genug sagen kann. Also selbst wenn sozusagen alle Börsen ein Jahr lang seitwärts laufen würden, die Unternehmen schütten aus, würde der DAX sozusagen genau um diese Performance eben zulegen, weil eben das im Endeffekt damit berücksichtigt wird. Und das muss man immer so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Da waren wir schon bei defensiven Branchen, Versicherungen. Es gibt ja noch eine andere schicke, interessante defensive Branche, und zwar die Telekommunikationsbranche. Und da ist mir aufgefallen, so in den letzten Ausgaben eigentlich auch schon, als ich mal so mit Vorbereitung auf den Podcast hier unterwegs war, da ist, ob es jetzt AT&T, Vodafone, Verizon und wie die nicht alle heißen, also da kann man international wirklich gucken, so aus meiner Sicht heraus ein sehr, sehr großer Konsolidierungsdruck, vielleicht nicht, aber Konsolidierungstrend zu sehen ist, also es schärfen viele ihre Geschäftsfelder. Vodafone verkauft eben Randbereiche beziehungsweise fokussiert sich stärker auf dem europäischen Markt. Es werden teilweise Fusionen angestrebt. Verizon, habe ich jetzt gelesen, trennt sich eben von Tausenden von Mobilfunkmasten. AT&T will die Direkt-TV-Sparte verkaufen. Also alles so Ereignisse, die aus meiner Sicht heraus, und wenn ich so ein bisschen auch zurückschaue, wenn Branchen so starke oder so beziehungsweise so insgesamt Veränderungen haben oder vollziehen, die sind ja nicht abgesprochen, sondern die Unternehmen merken einfach, wir müssen da nachschärfen, dann ist das aus meiner Sicht heraus oftmals eigentlich ein interessantes Zeichen gewesen, mal einen genaueren Blick auf die Branchen zu werfen. Wie siehst du die Telekommunikationsbranche insgesamt? Ist das aus deiner Sicht auch so oder denkst du, lame, also Sleepy Telekom macht seinen Namen alle Ehre und die werden in den nächsten Monaten, Jahren keinen Blumentopf gewinnen.
Also lame würde ich gerade zur Deutschen Telekom nicht sagen. Ich würde sagen, die Branche insgesamt zwei Dinge. Einmal gemeinsam ist, dass sie tendenziell eher als Value-Branche gilt, als Dividenden-Wert-Branche. Und das gilt überwiegend auch, aber sie ist auch sehr heterogen. Also wenn man sich unterschiedlichen Werte anschaut, zum Beispiel die großen US-Player, die klassischen alten US-Player AT&T und Verizon, riesige große Konzerne mit über 100 Milliarden, fast bei der Verizon fast 200 Milliarden Marktkapitalisierung, über 100 Milliarden Umsatz, die sind relativ lange Zeit relativ mau gelaufen, wie du schön sagst, lame, konnten sich jetzt aber im letzten Jahr etwas erholen. Dann gibt es wiederum Werte wie zum Beispiel die Vodafone, die das vielleicht noch vor sich hat. Sie ist jetzt im deutschen Markt sehr aktiv und konnte auch im letzten Jahr relativ schwach laufen, also nicht erholen. Und dann gibt es die Werte, und dazu würde ich die Deutsche Telekom zählen, die schon seit einigen Jahren sehr positiv, man kann sagen überraschen, aber jedenfalls sich abheben vom Markt, was die Kursentwicklung betrifft. Und die dementsprechend auch ein bisschen ambitionierter bewertet sind vom Kursgewinnverhältnis her, aber auch eine sehr ordentliche Performance hingelegt haben. Über die letzten 5 Jahre hat die Deutsche Telekom über 70% gewonnen, im letzten Jahr allein über 30%. Ja. Und der Extremfall ist, extrem positiv aufgefallene Wert ist eben die T-Mobile US, die US-Tochter der Telekom, wo die Deutsche Telekom stark beteiligt ist und auch, was auch ein Treiber der Telekom-Aktie ist. T-Mobile US war eben ein richtiger Dampfwalze nach oben. Dampfwalze nach oben ist vielleicht von der Metapher etwas schräg.
aber interessantes Bild.
aber konnte sich sehr gut entwickeln. Auf ein Jahr über 40% gewonnen, auf 5 Jahre 160% gewonnen. Mhm. Also für ein Unternehmen aus dieser Branche schon ziemlich ambitioniert. Also das ist eine sehr heterogene Branche und wie du richtig sagst, da tut sich einiges. Vielleicht also die Verizon eher diejenigen, die am meisten noch Aufholpotenzial, oder auf jeden Fall Aufholbedarf hätte, ob es Potenzial hat, wird sich zeigen. Was natürlich immer sagen muss, diese Unternehmen schleppen immer, das liegt in der Branche, immer relativ hohe Verschuldungsgrade mit sich. Also die haben keine hohe Eigenkapitalquote. Das muss man eben wissen, ist vielleicht bei niedriger werdenden Zinsen nicht mehr so relevant, aber das ist eben so ein bisschen der Pferdefuß, der sich im Grunde durch die Branche durchzieht. Das würde ich bei aller Heterogenität dann dazu sagen. Ansonsten, Turnaround-Story mit der Vodafone, AT&T und Verizon haben schon ein bisschen sich erholt, aber sind eben Dickschiffe. Deutsche Telekom ein bisschen sportlicher und T-Mobile US noch sportlicher.
Mhm. Na genau, ein Unternehmen, Spoiler-Alarm, AT&T gucken wir uns ja gleich im zweiten Teil an, da genauer nochmal, weil das ist tatsächlich eine ganz interessante Situation. Ansonsten sehe ich es ähnlich wie du. Der Fokus lag halt einfach bei vielen großen, gerade angelsächsischen Investoren, einfach auf die Mac7-Werte, weil es relativ easy war. Also klar, am Anfang schwierig zu lokalisieren, als dieser ganze Trend losging, aber dann natürlich gerade als großer Investor musstest du ja in die großen Tech-Werte rein, weil sozusagen die komplette Masse und die ja auch die Performance gemacht haben. Und da sind natürlich viele Unternehmen, ich kann mich daran entsinnen, Verizon, AT&T, die waren ja vor 20 Jahren wirklich Schwergewichte. Also auch eine Deutsche Telekom gehörte damals mit, glaube ich, zum größten DAX-Wert. Ne? Also neben der SAP, ja, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, die waren
nach wie vor einer der größten.
Genau, also die waren aber damals, glaube ich, das größte Unternehmen im DAX. Und da merkt man halt einfach, dass so eine Zeiten halt auch mal da sind. Und ich glaube, die kommen halt auch wieder. Wie gesagt, da werden wir bei AT&T in Teil 2 nochmal ein bisschen genauer drauf reingehen, weil ich einfach glaube, dass die Telekommunikationsbranche insgesamt vor einem massiven Wandel steht. Man stellt sich das immer so vor, dass sozusagen man da so ein Unternehmen hat, was irgendwelche Glasfaserkabel jetzt in den Boden klopft und dann davon lebt, dass eben Oma Erna Onkel Wilfried anruft und damit dann irgendwie die 2 Cent da einkassiert, sondern wir reden ja über ganz andere Geschichten. Wir reden wirklich darüber, dass natürlich diese Infrastrukturen, die geschaffen werden, 5G, Glasfaser, das sind alles Geschichten, damit man Near- und Realtime-Daten über diese Netze transportieren kann, um eben autonomes Fahren, Internet of Things, Smart Cities, Smart Grids und diese ganzen Geschichten realisieren zu können. Und damit verdienen die Unternehmen in Zukunft einfach Geld. Weil wenn man sich halt vorstellt, dass Electronic Devices, also sprich irgendwelche Lichtschalter und Kühlschränke, eben, die man eben zu Hause hat, zukünftig kommunizieren, nutzen die ja diesen Datentransfer, und damit die daran teilnehmen können, werden die eben auch einen Obolus zahlen müssen in irgendeiner Form, also entweder die Unternehmen oder man muss halt bestimmte Netzwerke oder wie auch immer dann eben schaffen. Und das ist eben aus meiner Sicht heraus wirklich das Geschäftsmodell der Zukunft. Und deswegen wären diese Carrier so wichtig, weil es nützt dir nichts, wenn du das alles anbietest als großer Konzern, aber du wirst als eine Google, also eine Amazon oder eben auch eine Apple oder eben eine Alphabet, nicht in der Lage sein, so eine Infrastruktur so schnell zu schaffen, sondern du musst auf die bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Und das sind sozusagen, ja, wie soll man sagen, früher, wenn man wieder die Goldgräberzeiten nimmt, diejenigen, die eben dann die Hacken und die Schubkarren zur Verfügung stellen. Also deswegen, aber wir gehen da gleich Teil 2 bei AT&T nochmal drauf ein und haben ja noch ein paar andere schicke Unternehmen mitgebracht, die wir uns gleich mal anschauen werden in Teil 2. Bis gleich.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 2 und jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt geht's nämlich um eine Automobilfirm, da wo sozusagen Dirk noch nicht mal seinen Fuß reinsetzen würde, obwohl doch in einen Teil der Automobilfirma schon. Alles, was sozusagen Lamborghini und höher ist, da fährst du ja sozusagen täglich hier mit bei Quickform mal vorbei, weil hier auch die Autobahn kein Tempolimit mehr hat. Das heißt, du kannst da richtig Gas geben. Volkswagen gibt nicht so richtig Gas. Die Aktie stottert momentan so ein bisschen vor sich hin. Jetzt haben wir die zweite Gewinnwarnung an, glaube Anfang der Woche war das, ne? Da hat Volkswagen so ein bisschen auch den Partypooper gespielt. Deswegen ist der DAX da auch nicht so richtig aus den Socken gekommen. Ja, jetzt kannst du sozusagen deine Meinung über Volkswagen. Was siehst du, warum kam die Gewinnwarnung und wie sind die Perspektiven?
Ja, also von Volkswagen-Konzern kannst du wahrscheinlich nur den Bugatti Tourbillon. Ansonsten alles nur, wenn du mit deinem Königsegg Jesko daran vorbeifährst. Aber im Ernst. Nein, also Volkswagen haben wir ja in letzter Zeit schon häufiger mal in der einen oder anderen Situation drüber gesprochen. Also aus meiner Sicht kulminieren sich da bei dem Unternehmen verschiedene Probleme. Branchenspezifische Probleme, standortspezifische Probleme und unternehmensspezifische Probleme. Also das Unternehmen hat ganz tolle Produkte, an sich ein ganz tolles Unternehmen. Es ist nur ein bisschen so, es ist ein Unternehmen mit sehr vielen schönen, attraktiven Töchtern. Nur die Kernmarke hat eben das große Problem und ist eben das Blei, das da im Boot liegt und das gesamte Boot festhält, welche Metapher man da verwenden möchte. Also die haben sowohl im Budgetbereich mit Seat und Skoda Marken, mit denen man arbeiten kann, im Premium-Bereich Audi und Porsche und im Super-Premium-Bereich ohnehin dann Bentley, Lamborghini und Bugatti. Aber die sind eben strukturell sehr stark festgefahren. Gerade die Kernmarke, gerade weil sie eben auf der Arbeitgeberseite, auf der Kapitalseite noch das Land Niedersachsen als Eigentümer haben und deshalb im Aufsichtsrat auch andere Strukturen haben als andere deutsche Unternehmen. Und last but not least sind sie jetzt, wie du richtig gesagt hast, mit einer Gewinnwarnung rausgekommen. Man kann natürlich sagen, diese Gewinnwarnung ist jetzt auch ein bisschen politisch getimt im Hinblick auf die Tarifverhandlungen, die man erwartet mit dem im Hinblick auf die aktuelle Tarifrunde, wo man ja auch das Schließen von Werken ins Gespräch gebracht hat. Die Gewinnwarnung besagt, dass sie eben nicht mehr wie bisher 3% wachsen wollen, von was die Absatzzahlen an Automobilen betrifft. Bisher waren 3% mehr als die 9,2 Millionen Fahrzeuge des letzten Jahres angepeilt. Jetzt plant man mit 9,0 Millionen. Auch was den Umsatz, was den Umsatz angeht, rechnet man jetzt nur noch mit 320 Milliarden Euro statt 322 Milliarden Euro im letzten Jahr, die man bisher um 5% übertreffen wollte, jetzt eben nicht mehr übertreffen kann. Das operative Ergebnis soll jetzt bei 18 Milliarden liegen. Damit hätte man eine Ergebnismarge von rund 5,6%. Zuletzt waren 6,5% bis 7% Umsatzrendite eingepeilt. Und selbst das ist relativ wenig. Gerade auch wenn man das mit anderen Massenherstellern vergleicht und insbesondere wenn man das mit Premiumherstellern vergleicht, die eine noch höhere Marge normalerweise haben. Wie ist das Ganze zu sehen? Bei VW kommt jetzt einiges zusammen. Man kann jetzt vielleicht davon ausgehen, dass man kann die Aktie auf der Long-Seite spielen, wenn man sagt, da ist schon so viel Negatives eingepeilt bei dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 3,2 und bei der Dividendenrendite, die um und bei 10% liegt, kann man da jetzt einsteigen. Aber es ist eben eine sehr politische Sache und da kann noch holprige Wochen und Monate vor dem Unternehmen liegen. Und das Unternehmen ist aufgrund seiner Struktur, aufgrund seiner Eigentumerstruktur, aufgrund seiner Compliance-Struktur und aufgrund der strukturellen Probleme, die die Branche und der Standort Deutschland unabhängig voneinander haben, die sich alle da kombinieren, wird das Unternehmen noch für einige Monate holprige Zeiten vor sich haben. Was habe ich vergessen?
Nee, hört sich gut an. Ja, vor allen Dingen fehlt mir da so ein bisschen an die Geister, die ich rief. Ne? Also du hast doch vollkommen recht. Ich sehe es auch momentan so ein bisschen als Politikum, was wir hier sehen. Das heißt natürlich, dass man die Situation drastifizierter darstellt, als sie vielleicht ist, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise natürlich auch die Möglichkeiten ausnutzt, die man im Rahmen des Managements hat. Also man sagt eben, man wird Stellen streichen, man wird halt im Endeffekt das, was im Rahmen möglich ist, auch machen. Ich glaube aber, dass man hier vorsichtig sein muss, weil das natürlich auch so ein bisschen Schreckmoment bei vielen Konsumenten einfällt. Also du hast gerade gesagt, 9 Millionen Wagen werden hier pro Jahr verkauft. Und das natürlich schon so, wenn ich auch gerade so überlege, als klassischer Konsument, wenn man sich ein Auto kauft, dann will man irgendwo, kauft man ja logischerweise eine Marke mit, also auch ein Image und eine Gesamtsituation damit. Und da spielt das schon eine Rolle, ob ich halt ein Unternehmen oder ein Auto habe von einem Unternehmen, was positiv in den Nachrichten oder positiv in den Medien steht. Oder eben natürlich, sag ich mal, einen Haufen Nessel hat. Ja, also das ist halt, darf man nicht vergessen, das Spiel ist unterschwellig immer mit dabei, weil es ja auch ein Brand-Building-Charakter ist. Und ich glaube, das könnte tatsächlich so ein bisschen ein Problem für Volkswagen sein. Also, dass man zu sehr in den Molltönen bleibt und dass dann halt auch viele sagen, oh nee, das will ich mir nicht unbedingt antun. Und dann vielleicht doch so die ein oder andere Kaufneigung oder Kauferwartung oder beziehungsweise ja, Kauf eines Autos zurückstellt. Zumal ich auch glaube, dass das Problem bei Volkswagen die starke Fokussierung auf die Elektrifizierung aller Modelle momentan ein Problem darstellt. Also ich glaube, wir hatten in den letzten Ausgaben schon mal darüber gesprochen. Der Zweitwagenmarkt für elektrifizierte Autos ist quasi, na, ich sag mal, schon vorhanden, aber nicht so wie im Endeffekt bei den Verbrennern, weil du eben, wenn du dir ein Auto kaufst, einen elektrifizierten Wagen, du immer davon ausgehen kannst, dass wenn die Batterie im Eimer ist, das Ding wirtschaftlichen Totalschaden darstellt. Also oftmals, ne, weil der Großteil der Kosten die Batterien darstellt. Wenn die Batterien im Arsch sind oder beziehungsweise der Akku, dann ist der Wagen sozusagen quasi wirtschaftlich kaputt. Und das ist das Problem. Du siehst das halt von außen nicht. Und das ist halt beim Verbrenner anders. Da kannst du halt mal runtergucken, siehst, okay, Mensch, Benzin ist noch da, passt alles, tropft nichts. Verstehe ich, der Wagen läuft, man hört, wie er läuft und so weiter, hat ein ganz anderes Look und Feel dabei. Und das sind alles so Punkte, wo ich halt denke, das ist so eine zwei aufeinander zulaufende Geraden, die einen sehr, sehr spitzen Winkel ausbilden. Und ich bin halt gespannt, wie die da wieder rauskommen. Also man müsste sehen, dass man bald die Kurve kriegt, ein bisschen positiver geht, damit eben die Leute, die Menschen, die Konsumenten, Kunden von Volkswagen natürlich nicht sagen, ich habe sowieso schon Ressentiments gegenüber deren elektrifizierte Strategie und will dann nicht noch zusätzlich halt diesen ganzen Hässel haben. Ich weiß ja gar nicht, ob ich meinen Wagen dann überhaupt jemals wieder in der Werkstatt oder verkauft kriege. Ja, das ist ein bisschen der Punkt. Da bin ich momentan, gehe ich vollends in deine Richtung und ich denke, da muss man ein bisschen gucken.
Sehr gut. Dann kommen wir auf einen Wettbewerber von VW, der ähnliche Probleme hat. Die Opel-Mutter Stellantis. Was ist da gleich? Was ist vielleicht unterschiedlich? Da gab es ja auch eine Gewinnwarnung. Das ist ein Schelm, wer Böses bei der dabei hängt, ob die sich abgestimmt haben.
War es nicht sogar am gleichen Tag?
Ein Tag, glaube ich, einen Tag später war Stellantis dann.
Ja, stimmt, also die waren nicht schnell genug. Ja, da hat die Werbung zu lange gebraucht.
Die wollen das auch kastrieren. Dramaturgie aufbauen unter Wettbewerbern.
Genau. Ja, bei Stellantis, ich sage mal, das ist für mich der Gemischtwarenladen Europas im Automobilbereich. Die haben ja wirklich alle möglichen Marken, du hast schon angesprochen, Opel, Jeep, alles, was sozusagen nicht bei drei auf dem Baum war, ist ja sozusagen in diesen Konstrukt damit reingekommen. Man hat also sozusagen alles reingepackt. Und das macht es natürlich auch immer wieder. Also ich bin nie so richtig warm geworden, also mit dem Unternehmen, weil ich einfach diese Klarheit da gefehlt hat. Also man hat da irgendwie alles Mögliche drin, wo man früher so dachte, das sind alles so für sich schon sehr nischige Modelle eher gewesen. Also ich denke jetzt ja an eine Opel und so, die damals immer so ein bisschen auch mitgelaufen sind, waren keine Volkswagen, waren keine Mercedes und BMWs, irgendwo so da something in between, wie der Engländer sagen würde. Dann hat man Jeep, ja, klassisches SUV eingestellte Marke, sehr stark Offroad-lastig, unheimlich beliebt bei den Asiaten. Also die haben da einen sehr, sehr hohen Anteil. Und da haben auch schon viele Analysten in den letzten Jahren immer gesagt, ey, macht das nicht Sinn, die Jeep-Marke an sich aus den Konzernen rauszulösen, weil es wirklich einen extremen Mehrwert bringen würde. Momentan ja Stellantis insgesamt irgendwas so schlapp bei 38 Milliarden marktkapitalisiert. Das ist also eigentlich auch ein Witz, wenn man es mal so sieht, ja, für diese ganzen Brands, die da drin sind. Und alleine, wenn man eben wahrscheinlich die Jeep-Marke rausnehmen würde, die würde, also ich würde mal sagen, fast schon die Kapitalisierung mit auf die Waage legen können, allein von den Verkaufszahlen, Nachfrage und was man daraus machen könnte. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, die Gewinnwarnung an sich tatsächlich hat ja doch heftige Folgen für den Aktienkurs Folge gehabt. Ist ja dann um 13% eingebrochen und hat sich auch irgendwie nicht mehr so richtig erholt. Das kommt tatsächlich daher, weil natürlich jetzt viele Fragezeichen auch dahinter haben. Was passiert mit der angekündigten Dividende oder beziehungsweise mit der avisierten Dividende, die man eben antizipiert hatte? Was passiert mit dem Aktienrückkaufprogramm? Kann es überhaupt noch gemacht werden? Wird das gemacht und so weiter und so fort? Also alles so ein bisschen so Faktoren, die so, ja, natürlich erstmal lähmend sind. Und da bin ich halt auch eher vorsichtig, wo ich natürlich dann sage, okay, also zum einen Unternehmen mit eher so diesem Gemischtwarencharakter, man weiß also nicht, was läuft richtig, was läuft nicht, wo gehen die Strategien dahin, also alles ein bisschen unklar. Und dann natürlich sozusagen die Zucker, also das, was man dann im Endeffekt schon als Zuckerspur gelegt hat, damit eben der Investor Bock auf die Aktie hat. Ja, steht jetzt in Frage, gibt es die Dividende, wie hoch wird die ausfallen, werden Aktien zurückgekauft und so weiter und so fort. Sind natürlich Aspekte, die ja ein bisschen unsexy sind und wo man eben wirklich sagt, okay, hier sind halt nicht mehr die Hotpants an, sondern jetzt hat man eher den Jogginganzug angezogen bei Stellantis und macht so eine Aktie natürlich dann ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, uninteressant. Ja, also gerade auch in dem Gesamtumfeld, Europa lahmt so ein bisschen hinterher, also sprich die Märkte, die vorher als wichtig waren, Deutschland, Frankreich haben eben Probleme. Und da sind ja eben dann auch im Endeffekt die größten Nachfragen eben auch nach Autos entsprechend gewesen. Und das ist also momentan eine sehr, sehr schwierige Situation. Also bei Stellantis, ich weiß nicht, wie siehst du die?
Also im Grunde finde ich sie ähnlich wie die VW, aber insofern einfacher, oder ich glaube, dass es einfacher wird, die grundlegend zu restrukturieren, weil da eben nicht diese besonderen politischen Verhältnisse wie bei der VW drin sind. Also diese Eigentümerstruktur von VW. Bei Stellantis, wie du richtig sagst, könnte man, die haben im Grunde, schwerpunktmäßig sind sie ein Massenanbieter, während VW ja im Grunde ein Mixed-Anbieter ist, also vor allem Low-Budget oder einfache Fahrzeuge hat, wie VW, Seat und Skoda und ein bisschen Premium-Marken, während Stellantis wirklich sich viele Massenmarken zusammengekauft hat. Also eine Peugeot, eine Citroën, eine Fiat, eine Opel, eine Dodge in den USA und dann eben nur so ein im Grunde zwei Marken, die man ein bisschen als Premium sehen kann, eben die von dir genannte Jeep, die einen recht hohen Markenwert hat, und vielleicht die Alfa Romeo, früher war auch mal Maserati dabei, die sie, soweit ich weiß, verkauft haben. Und diese Marken könnte man im Grunde eher, man könnte da eher ein bisschen an die Grundlagen des Unternehmens gehen und da als Management ein bisschen renovieren. Von daher glaube ich, würde ich da als Aktionär eher Perspektive sehen, die sind ähnlich bewertet, also haben ähnlich bewertet wie eine VW, 37 Milliarden Marktkapitalisierung bei 190 Milliarden Umsatz, VW hat 320 Milliarden Umsatz und 49 Milliarden Marktkapitalisierung, vom Kursgewinnverhältnis sind sie gleich billig, beide unter 4. Und die Dividende ist auch bei beiden sehr hoch, also um die 10%, bei VW ein bisschen drunter, bei Stellantis ein bisschen drüber, Stand jetzt, aber du sagst richtig, das ist natürlich nicht sicher, aber ich glaube, dass da mehr Renovierungsmöglichkeiten bestehen, Sanierungsmöglichkeiten bestehen, dass auch Stellantis zum Beispiel eine Jeep eher an dem eher verkaufen würde, während es bei VW, wenn man da zum Beispiel einen Lamborghini separat an den Markt bringen wollte, wahrscheinlich eher konzerninterne Diskussionen geben wird. Von daher fände ich die von der Governance-Struktur her ein bisschen weniger problematisch als VW. Ich sag mal, im Grunde haben sie die Probleme mit VW, ohne dass sie zusätzlich noch die Governance-Probleme von VW haben.
Na gut, bei Volkswagen ist ja auch das Problem, dass Lamborghini ja sozusagen die Premium-Marke von Audi geworden ist. Also das heißt, derjenige, der sich jetzt ein Lamborghini kauft, kauft sich eigentlich einen teuren Audi, weil die ganze Technik da drin
das
ist.
Das ist wahrscheinlich bei deinem Urso, den du in der Garage hast, dass das ein Q7 ist.
Genau, den habe ich zerlegt und habe gesehen, dass da nur Audi-Teile drin sind. Genau. Aber kommen wir jetzt mal zu einer Kategorie, was ja auch eher deine ist, und zwar Mr. Bond nennt man dich ja auch sozusagen teilweise, wenn du eben mit deinem Dandy-Look hier in deinem Aston Martin vorfährst und entsprechend dann mal sozusagen dein Dasein frönst. Aston Martin sozusagen auch in die gleiche Bresche geschlagen wie eben Volkswagen Stellantis. Man merkt also, wir haben hier sozusagen ein Konglomerat an schlechten Nachrichten heute mitgebracht, alle aus dem gleichen Sektor. Wie siehst du denn den Aston Martin, also jetzt nicht dein DB9, sondern im Endeffekt wirklich das Unternehmen an sich?
Das ist komisch, bei deinem Auftritt im Camouflage-Kampfanzug, mit dem du heute hergekommen bist, dachte ich, dass du als 07 im Einsatz herkommen wolltest. Ja, nee,
ich stehe draußen mit dem Leopard 2.
Ja, natürlich. Da gibt es noch Einsatzbereite in Deutschland. Naja, aber Aston Martin, ja, ist im Grunde ein luxusguter Hersteller. Und so, das lebt natürlich vom Branding, vom Namen. Und Aston Martin hat so ein bisschen das Problem, dass es eben nicht sich als wirklicher Hardcore-Luxusname verkauft und eben nicht dieses Branding hat. Also wie zum Beispiel eine Ferrari. Gut, die Wagen sind von Ferrari sind auch noch mal ein Stück weiter von der Performance her, aber trotzdem ist es ja auch so, dass Aston Martin sich ja auch nicht als Alltagswagen, sondern eben als Renommierwagen verkauft über das Branding. Und wenn man das mal vergleicht, wie Aston Martin dasteht, also Aston Martin hat über 5 Jahre 96,6% verloren, also im Grunde seinen gesamten Wert verloren, während Ferrari sich über 5 Jahre verdreifacht hat einen Wert. Vom Umsatz her steht Aston Martin bei 1,88 Milliarden, Ferrari bei bei knapp 6 Milliarden. Aber Ferrari hat, während Aston Martin eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro hat, Dollar hat, hat Ferrari eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden. Boah. Also da sieht man schon den Unterschied. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen wie Kering. Wir haben ja darüber gesprochen bei Luxusgütern, bei Klamotten. Da gibt es dann auch Luxusmarken, die aber nicht so richtig den Sprung in den Luxus schaffen, die zumindest vorübergehende Imageprobleme haben. Das ist Kering mit der Kernmarke Gucci. Und Ferrari würde ich dann eher mit Super Luxus mit MS bei Accessoires vergleichen, also die eben auch hart das Image aufrechterhalten können. Klammer auf, soweit ich als Autoleihe das beurteilen kann, auch von der Qualität hervorragend sind, Klammer zu. Und das wäre, man müsste mal schon wirklich auf einen Turnaround setzen. Ich glaube, das ist schwierig bei Aston Martin. Also da könnte man darauf setzen, dass sie von irgendeinem Chinesen oder Araber aufgekauft werden, von irgendeinem oder von einem Inder, der 007-Fan ist, wie Range Rover. Aber also ich würde die jetzt nicht anfassen, auch auf dem Niveau nicht. Das ist im Grunde ein Sanierungsfall. Und da muss man im Grunde die Marke sanieren. Und da glaube ich, dass das vielleicht eher, um mal den schrägen Vergleich zu wählen, im Modebereich bei Gucci und bei Kering möglich ist als bei Aston Martin. Also das wäre reines Gambling, würde ich sagen. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich, zumal halt bei Aston Martin ist halt wirklich genau das Problem. Ich habe auch die ganze Zeit, wo du es so ausgeführt hast, so überlegt, man kann das so schwer fassen. Also man kennt die aus dem Bond-Film, aber das war es dann auch schon. Ja. Ja, selbst die Queen ist damals mit einem Rolls-Royce gefahren, also oder mit einem Bentley. Und also ja, das ist so something in between und man kommt da nicht so richtig ran. Und du hast auch recht, bei Ferrari ist einfach so aus dem Formel-1-Sport, da schwappt halt viel rüber und diejenigen, die sich leisten können, kaufen eben so eine Wahl, ist nach wie vor wirklich ein Hammer. Bei Ferrari gilt es wirklich noch zu warten. Also wenn du nicht da wirklich so wie du jetzt ein super Kunde bist und gehst da rein und sagst, hey, den Wagen will ich haben, dann sagt der Verkäufer zu dir, kannst dich umdrehen und 3 Jahre nochmal wiederkommen, so nach dem Motto. Das ist eben wirklich eine
Marke. Bei mir nicht, aber bei dir.
Nee, bei dir nicht, ja, genau. Das ist eben wirklich eine Marke, die hat es eben wirklich verstanden, die Kunden im Endeffekt bei Stange zu halten. Und damit hast du auch keine Margenprobleme. Und bei Aston Martin ist es tatsächlich so, wie gesagt, das ist halt schwierig zu greifen. Hat das nicht richtig geschafft eben. Ich glaube, die sind ja auch aus dem Motorsport wieder draußen oder waren sie mal drin, dann wieder raus und wieder rein. Und also ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo man eben sagt, okay, du baust ja gerade eben auch im Automotive, also im Automobilbereich ja dein Image über die Technologie raus. Also Audi namentlich, ja, das weiß man, wenn man so zurückdenkt, ich als Kind, Audi Quattro damals mit den Rallye-Wagen und so weiter, das hat man einfach so weiß, okay, die haben eine super Technik eben aus dem Rallye-Sport. Oder Porsche kommt ja auch aus dieser Richtung, also auch aus dem, auf dem Offroad, der eigentlich ja eher nicht aus dem Rennsport, hat aber trotzdem im Rennsport dann eben natürlich auch wunderbare Leistungen gebracht, tolle Technologie. Und das fehlt. Und das ist genau dieser Nimbus, der eben da nicht da ist, macht es dem Unternehmen so schwer. Und deswegen kommen die nicht hoch. Und das ist eben das Problem, zu groß zum Sterben, zu klein, um zu leben. Ja, 6.200 Autos verkaufen die, glaube ich, pro Jahr. Das ist ja quasi nichts. Also du hast vorhin ja mal als Beispiel genannt, Volkswagen 9 Millionen Wagen. Ich meine, das ist ja sozusagen Tagesumsatz oder Woche.
Ferrari verkauft auch nicht viel mehr, aber die machen eben mehr Marge damit.
Genau, die haben mehr Marge, genau, weil du eben warten musst. Also du kannst einen Wagen nicht sofort abholen, sondern musst eben warten und demzufolge, wenn du den dann jetzt haben willst, musst du halt nochmal was draufpacken und damit kommt das Ganze zustande. Mhm. Genau, also die verkaufen sozusagen ihre Wagen mit so fetter Marge, dass das eben okay ist und bei Aston Martin ist es halt eher schwierig. Mhm. Also sehe ich genauso. Die haben mir auch vom Anfang an schon nicht so richtig gefallen. Die hatten auch, glaube ich, so einen ganz kuriosen, hat nicht so eine hyper hammerhart große Kapitalerhöhung gleich irgendwie nach dem IPO dann irgendwie gemacht. Da gab es dann auch nochmal irgendwie. Also
vor 4 Jahren mal richtig abgestürzt. Das kann sein, dass es der Moment war.
Genau. Und da gab es dann irgendwie so einen, also wirklich so einen Augenblick, wo ein richtig massiver Verwässerungsfall eingetreten ist für die Altaktionäre. Und wenn du die nicht mitgemacht hast, dann ist sowieso eher Ofen aus gewesen, ja.
Also ich würde sagen, die Aston Martin ist eher noch weniger attraktiv, jetzt einzusteigen, als die Massenhersteller, über die wir vorher gesprochen haben. Und wenn ich so die Hierarchie machen würde, wo ich am ehesten mir überlegen könnte, absehbar einzusteigen, würde ich am ehesten denken, Stellantis, dann VW und das Aston Martin, aber die drängen sich mir alle nicht auf.
Du bist halt kein Autofan, also kein Aktienauto.
Ja, Lastenradfahrer, ja. Genau. Apropos Lastenrad, kommen wir mal zu einem Thema, das ähnlich sexy ist. Du hast es eben ja schon gespoilert. Du willst dich über die AT&T unterhalten.
Ja.
Aston Martin und AT&T. Schöne Kombi.
Oder? Fang beide mit A an.
Ja, genau.
Ja, nee, AT&T, ganz spannend tatsächlich. Ich weiß, dass sie in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen schwierig waren, weil die eigentlich nur eine Richtung gekannt haben, und zwar in Richtung Kurs Süden. Hatten zwar immer eine fette Dividendenrendite, also die lag ja so zwischen 6% und 8%. Und hat es natürlich dann auch für diejenigen ein bisschen schwierig gemacht, die halt sozusagen vielleicht die jetzt schon seit einigen Jahren halten, weil man sozusagen ja Kursverluste nehmen musste. Was ich aber ganz spannend fand, ist tatsächlich, und deswegen sind die mir auch immer wieder so auf den Ticker gekommen, weil man einfach gesehen hat, die haben sich eigentlich ganz gut hochgestrampelt. Also die haben sowohl im Mobilfunksektor in den USA als auch in der Festnetztelefonie wirklich massiv ihre Hausaufgaben gemacht, haben Kosten eingespart, haben Effizienzen geschaffen, fokussieren sich wirklich ganz massiv auf die beiden Kerngeschäftsfelder Mobilfunk und eben Telefonie insgesamt, sind jetzt dabei, DirecTV eben zu verkaufen an TBG, glaube ich. Das ist ja die andere Gesellschafterunternehmung, die da eben auch dran beteiligt ist. Die Gelder nutzt man, um eben Schulden zurückzuführen. Damit wird die Zinslast eben reduziert. Und für mich ist AT&T genau das, was wir also am Anfang so ein bisschen allgemein über die Telekommunikationsbranche gesprochen haben, wirklich ein Gewinner. Man muss halt hier wirklich perspektivisch nach vorne schauen. Also hier geht es nicht darum, dass man eben sagt, die haben eben eine Killer-Applikation und die werden in den kommenden Jahren ihren Gewinn verdoppeln, sondern es geht hier wirklich darum, dass die eine Infrastruktur schaffen, die perspektivisch in den kommenden Jahrzehnten wichtig sein werden. Und gerade in den USA, eben bei den Anwendungen von den vielen Technologien, da wird auch KI eine Rolle spielen. Du brauchst Leitungswege, du brauchst Kommunikationswege, das ist das A und O, weil das vergessen wir ja immer. Ja? Man nutzt hier Smartphones, man nutzt im Endeffekt die ganze Technologie und vergisst ja, dass dahinter ja die Carrier stehen. Klar, AT&T spielt in Deutschland nicht die Rolle, in den USA, aber da eben dafür eine umso größere. Ich glaube, sind die Nummer 1 oder T-Mobile, weiß ich jetzt nicht genau. Also einer von den beiden ist in der Pool-Position, ne?
In den USA meinst du?
Ja.
In AT&T.
Genau. Und danach kommt dann T-Mobile USA bei den Mobilfunkverträgen. Genau. Und AT&T und ist... Genau, Verizon kommt noch mit rein. Also es gibt halt hier wirklich einen sehr, sehr guten Ansatz eben, den man verfolgt. AT&T hatte sich seit, ja, man kann sagen, ja, jetzt mittlerweile 20 Jahren so ein bisschen verhaspelt. Die haben ja anfangs, wollten sie ja so ein Multimedia, da ein ganz sexy Wort in der Jahrtausendwende. Ja, da hatte man dann verstanden, man will sozusagen Filme herstellen, Internetkonzern sein, Telekommunikation anbieten, also alles, was irgendwie mit digital zu tun hat, sollte abgebildet werden. Das grandiosen Josen gegangen, ich erinnere mich noch, die hatten ja Atom gekauft, ne, für einen irrsinnigen Preis und wollten ja damit sozusagen in diese ganze E-Mail-Geschichte rein, was ja dann auch alles absurd wurde.
Im Grunde wollten sie wahrscheinlich das machen, was nachher Netflix gegründet hat.
Genau, eigentlich schon, waren sozusagen Netflix-Vorläufer, genau, nein.
Und haben sich ganz geschafft.
Die haben sich ganz geschafft. Nein, auf jeden Fall wurde das halt alles mit Deinvestments und Destrukturierung wieder mühselig in den letzten Jahren zurückgedreht. Man hat sich sozusagen darauf besonnen, das zu sein oder wieder zurückzukehren, das, was man ist, also ein Telekommunikationskonzern. Das begrüße ich, weil ich denke, dass das sinnhaft ist und gut ist und ich einfach da eine interessante Ausgangssituation sehe. Man sieht auch schon, dass die so seit einiger Zeit wieder so leicht zum Leben zurückgefunden haben, zumindest was den Aktienkurs angeht. Und ich glaube, dass das auch eine Trendrichtung ist, die sich fortsetzen könnte, weil eben viele Investoren eben nur auf Technologie gucken, also nur auf die Apples, Amazons und Co., also Facebooks dieser Welt, um eben, oder Meta, um eben davon profitieren zu können. Und man vergisst immer, wie gesagt, dass die Grundvoraussetzungen halt die Telekommunikationskonzerne sind. Deswegen hatte ich mit reingenommen. Auslöser war tatsächlich die Nachricht, dass man eben den Satelliten-TV-Anbieter DirecTV eben verkaufen will und damit sozusagen eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition darstellt. Ich weiß, du magst ja AT&T nicht so, oder? Das ist nicht so dein Steckenpferd.
Was ist ein Steckenpferd? Also grundsätzlich ist das kein unseriöses Investment. Also zu AT&T muss man sagen, die waren lange Zeit, ich meine sogar Dividendenaristokrat, waren jedenfalls ein sehr beliebtes bei Dividendeninvestoren, beliebtes Unternehmen, weil sie sehr konstant Dividende gezahlt haben. Und die haben sie jetzt einmal in einem aufsehenerregenden Schritt halbiert, jetzt beim Management wechselt. Die Dividende liegt immer noch um und bei gut rund 3% jetzt, die Dividendenrendite. Und langfristig muss man die wahrscheinlich auch so sehen, diese Branche, als Value Investment, als Dividendenplay. Klammer auf, vielleicht von solchen Playern wie T-Mobile US, die sehr stark sich performen und auch weniger Dividendenrendite haben, abgesehen, Klammer zu. Und als solche finde ich die durchaus interessant, gerade, du hast richtig gesagt, dass Unternehmen sind, die auch Zukunft haben, im Gegensatz zu anderen Dividendenspielern wie der Tabakbranche oder so etwas, die da noch träger sind oder deutlich träger sind von der Performance bisher und auch von den Aussichten. Was die AT&T betrifft, ist sie wie auch eine Verizon, wie auch eine Deutsche Telekom jetzt im letzten Jahr schon recht gut gelaufen von der Performance her. Also ist durchaus nicht so träge wie eine Wanderdüne, wie das vorher die lange Zeit der Fall war. Die Deutsche Telekom noch länger und ja, also wie gesagt, als konservatives Spiel kann man das machen. Die Vodafone ist am ehesten noch zurückgeblieben. Da könnte man jetzt auf ein Recovery setzen. Die haben auch noch höhere Dividendenrendite. Und dann von der Abstufung her, so Verizon und AT&T, würde ich sagen, sind jetzt seit einem Jahr ein bisschen angesprungen. Deutsche Telekom ein bisschen sportlicher. Und die T-Mobile US ist der Wachstumscase in der Branche.
Mhm. Ja, gucken wir mal, das nächste Unternehmen passt ja auch. Du als Fashion-Victim und bekennender Dandy sozusagen, Hugo Boss habe ich mal mitgebracht und habe gedacht, okay, die muss ich dir natürlich sozusagen ranflanschen, habe mich gespannt, was du sagst. Wir haben ja das Unternehmen des Öfteren auch schon gehabt, genau nach der letzten Gewinnwarnung zum Beispiel, hatten wir kurz drüber gesprochen, jetzt also auch wieder den Einstieg hier reingefunden, weil eben auch ja momentan weiter eher im Rückwärtsgang befindlich. Aber wie ist denn deine Einstellung jetzt nicht von der Fashion-Seite? Natürlich, klar, da bist du eher so bei Brioni und Co. zu finden. Aber ansonsten, also ich finde Hugo Boss im Übrigen gut. Ich habe einige Anzüge von denen. Aber ansonsten, ja, wie siehst du die Aktie von dem Unternehmen oder das Unternehmen insgesamt als Investment-Case?
Boss-Anzüge passen ja auch zu VW-Fahrern. Das finde ich auch schön, dass du bei Fashion Victor mal an Boss denkst. Also. Aber schön.
Die haben es versucht mit der Redline.
Ja. Also, Hugo Boss ist an sich ein konservatives Unternehmen. Konservatives deutsches Unternehmen ist natürlich eine Branche, in der man sehr stark vom Image und vom Konsumenten lebt. Und Hugo Boss ist natürlich ein Unternehmen, das so ein bisschen in der Mitte ist, so Premium-Anbieter, also oberhalb von dem, was Inditex mit Zara oder H&M machen, aber eben auch unter dem, was Top-Premium-Anbieter oder Affordable-Luxury-Anbieter wie zum Beispiel eine Kering oder eine LVMH anbieten. Und als solche muss man sich natürlich richtig positionieren. Da hat jetzt Hugo Boss jetzt zuletzt schwer gehabt, aber sie haben jetzt charttechnisch haben sich jetzt nach einem sehr schwachen Jahr jetzt auf einem Niveau von um die 40 gefangen. Und man muss eben gucken, ob sie von dem Niveau aus einen weiteren Start finden. Es gab ja zuletzt negative Analystenkommentare, aber ich denke schon, dass man dort vielleicht dann, wenn sie einen Boden gefunden haben, auf dem jetzigen Niveau einsteigen kann. Aber man muss natürlich sehen, dass Wettbewerber in dem Segment, würde ich vielleicht Ralph Lauren oder Abercrombie & Fitch nennen, von dem Preisniveau, dass die da doch mehr vorgelegt haben. Für mich drängt es sich jetzt nicht auf. Vom Kurs-Gewinn-Verhältnis bezogen auf die erwarteten Gewinne sind sie mit unter 13 recht günstig, zahlen auch eine Dividende, die respektabel ist von etwa 3%, aber ist jetzt nichts, was ich unbedingt kaufen müsste, die Aktie. Also, ich rede jetzt nicht von den Anzügen. Was denkst du?
Ja, bei Hugo Boss, ich sag mal so.
Also nicht für den Anzug, das
war ja, genau, nee, sowohl als auch. Ich finde die Aktie eigentlich gar nicht mal so unspannend. Ich glaube aber, dass der Zeitpunkt momentan schwierig ist, um da wirklich einzusteigen, weil einfach noch nicht so das Signal eben für eine Konsumfreudigkeit bei den Konsumenten zurück ist. Hugo Boss hat so ein bisschen das Problem, dass die nicht so hochpreisig sind wie eine Hermes oder wie eine LV, also eine Louis Vuitton oder eine Gucci, dass man ihnen sagt, okay, es kommen halt weniger Kunden, aber trotzdem hat man hohe Margen noch und man verdient noch richtig viel Geld, sondern Hugo Boss ist so im Mittelsegment, eben im oberen Preis, also im oberen Mittelsegment so angesiedelt. Und das macht es natürlich schwer, weil genau dort ja gespart wird. Also die klassischen Familienpappis, die sich halt mal einen Anzug kaufen wollen, landen dann bei Hugo Boss oftmals und da wird eben dann gespart, weil die Kinder doch mal irgendwie neuen Schulranzen brauchen oder so. Und das ist im Endeffekt genau die Situation, die wir halt haben. Also die werden halt mitten in diese Zange reingenommen. Insgesamt nach dem Managementwechsel vor einigen Jahren aus meiner Sicht heraus wirklich ein top aufgestelltes Unternehmen, kann man nicht anders sagen. Ich denke, die haben auch wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, aber wie gesagt, die können sich halt den übergeordneten Trend nicht widersetzen. Und wenn der eben nur mal heißt Konsumverzicht, dann spiegelt sich das gerade in solchen Unternehmen wider. Aber das heißt nicht, dass man eben davon, jetzt sage ich mal, sich verschrecken lassen sollte, sondern das ist eben eine Zyklik, die in den Märkten da ist und die sollte man eben wahrnehmen. Das heißt, für mich ist der Hugo Boss ein klassischer Watchlist-Kandidat, den würde ich mir raufnehmen. Und wenn dann sozusagen sich eine Entspannung abzeichnet und der Konsument auch wieder zurückkommt, dann werden wir da auch wieder positive Zahlen sehen. Also es wird jetzt keine, was hatten wir mal eine Ascada, wie die alle hießen, die irgendwie mal in die Insolvenz geschlittert sind, sondern es ist eben ein Unternehmen, was eben einer normalen Konsumzyklik ausgesetzt ist. Wir sind eben momentan eher in dem Bust-Szenario, was Konsum angeht und da sind die natürlich dann mit reingenommen. Hätte mich ganz ehrlich auch gewundert, wenn die sich widersetzt hätten in irgendeiner Form, also oder hätten andere Verkaufszahlen vorgelegt als das, was wir sehen, hätte man schon daran zweifeln können, ob die wirklich Textilien verkaufen oder irgendwie Drogen oder andere Sachen. Also von daher gehen die...
Also Ralph Lauren hat es geschafft im letzten Jahr, oder?
Ja, Na gut.
Da bekommen wir einen Fitch. Also gleiches Preissegment, ja, aber eben auch ein bisschen mehr im Casual-Bereich. Ein bisschen
genau,
mehr.
Aber Fokus Amerika, ne? Also ja, das ist ja wieder der Unterschied und zeigt eben auch die Situation Hugo Boss Europa, okay. Ralph Lauren USA, Abercrombie auch USA. Da ist die Situation ein bisschen verschieden. Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein guter Fingerzeig von dir, vielleicht hört ja jemand von Hugo Boss, Richtung USA sich mehr zu positionieren und noch stärker in den Markt da reinzugehen als vielleicht Richtung Asien oder dergleichen.
Wie kommst du darauf, dass sie nicht auf uns hören würden?
Ja, ich frage mich auch. Ich meine, hören ja mehrere CEOs, ja, genau. Ja.
Okay. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Wert. Auch ein klassischer deutscher, grundsolider Wert, ursprünglich zumindest ein Haus, ein Name, den man kennt, Gerresheimer.
Ja, spannend.
Ein spannendes, mittelgroßes Unternehmen.
Ja, bei Gerresheimer finde ich spannend. Die waren ja tatsächlich mal in so einer Situation, dass sie nicht so richtig wussten, wie kommen sie aus ihrem Dasein des Glasherstellers raus. Und da haben die eine ganz pfiffige Managemententscheidung getroffen. Und zwar haben die gesagt, hey, wir gucken mal im Medizinsektor rein und werden mal unsere Expertise, die wir eben aus dem reinen Glasherstellungsverfahren haben, in die medizinische Welt transportieren und eben diese kleinen Aufbewahrungsfläschchen für zum Beispiel Impfstoffe oder eben jetzt auch diese Abnehmspritzen, also sprich für Medikamente und Präparate, entsprechend umsetzen und haben dort einen Fuß in die Tür bekommen, sind wirklich groß geworden in der Covid-19-Pandemie, buchstäblich durch Decken gegangen, weil da wirklich Milliarden an Impfdosen entsprechend irgendwie untergebracht werden mussten und das hat eben Gerresheimer Glas in dieser Form darstellen können. Jetzt hatte man zuletzt so ein bisschen gehofft, dass man von Ozempic und Wegovy mehr partizipieren könnte und dass sozusagen mehr Leute sich ihr Fett wegspritzen lassen und demzufolge dort der neue Halsbringer zu finden ist. Das scheint aber nicht so der Fall zu sein. Also das heißt, ja, das finde ich auch witzig, das ganze Thema ist auch so ein bisschen untergegangen. Ne? Also man merkt auch so selber, wenn man so bestimmte Themen nicht mehr so häufig in den Medien und so weiter hört und sieht, dass dann so auch ein Abkühlungseffekt ist und der ist tatsächlich halt auch bei den Zahlen von Gerresheimer zu sehen gewesen. Gut, die hatten jetzt auch nochmal so Probleme im Produktionsstopp infolge einer Überschwemmung in einem Werk. Das hat natürlich nochmal zusätzlich belastet, aber insgesamt ist man halt auch vorsichtiger geworden und sagt, okay, man merkt schon, dass in vielen Bereichen Überkapazitäten da sind. Also natürlich haben viele Pharmakonzerne einfach natürlich auch aus den Lieferkettenstörungen der 2021er Jahre gelernt und haben dann ihre Lager vollgeballert und im Endeffekt bis unter die Dachsparren dann die Verpackungen und Verpackungsmaterialien und so weiter eingekauft. Und das gilt natürlich dann auch für gerade so ein Glasfläschchen. Und das muss erstmal diese Überkapazitäten abgebaut werden. Und deswegen ist Gerresheimer Glas da so ein bisschen feuchtiger geworden. Aber man muss dem Unternehmen zugutehalten, richtiger Schritt in die richtige Richtung, gut positioniert. Das Management hat also sozusagen die Hausaufgaben gemacht. Das, was wir jetzt gesehen haben, klar, ist ein natürlich dem Management zugunste oder zugute schreibender Schritt, eher vorsichtiger zu agieren und nicht mit himmelhoch jauchzenden Tönen durch die Landschaft zu laufen, sondern wirklich zu sagen, hey, Vorsicht, ja, wir sehen hier eine Verlangsamung. Der Markt ist natürlich dann gerade auch in Werten, die dann aus der zweiten bzw. dritten Reihe zu finden sind, dann natürlich auch ein bisschen angespannter, weil man sowieso schon Ressentiments gegenüber nicht Erstrang- oder Erstlistenwerten hat. Und demzufolge ist, glaube ich mal, die Kursreaktion, die wir da gesehen haben, zumindest mal auch ein Stück nachvollziehbar, aber auch verkraftbar. Also ich denke, das Unternehmen ist langfristig auch weiterhin interessant, aufgrund der Marktpositionierung und aufgrund der guten Kooperation. Also würde ich aber auch hier, glaube ich, erstmal sehen, ich denke, das braucht immer so ein Quartal, zwei Quartale, bis man eben gerade diesen angesprochenen Überkapazitätenabbau in diesem Bereich abgebaut hat. Und dann könnte vielleicht 2025 nochmal so ein bisschen das Jahr von Gerresheimer vielleicht kommen. Oder wie siehst du die?
Also in der Branche ist eigentlich ganz spannend, ist natürlich eine sehr energieintensive Branche, muss man dazu sagen. Mhm. Von daher spielt das spielt natürlich in Deutschland gerade eine besondere Rolle. Und darüber hinaus denke ich, ist vielleicht auch das Thema Glasfaserkabelausbau vielleicht in der Branche ein Faktor sein kann, der positiv sich auswirkt. Persönlich finde ich, stand jetzt eine jetzige Situation, die vielleicht so die Corning in den USA als Wettbewerber spannender, sind besser, ein bisschen besser gelaufen, aber auch höher bewertet. Ich weiß, bei der Gerresheimer würde ich jetzt zumindest charttechnisch erstmal abwarten, bis ich den Boden bilde, bevor ich das fallende Messer reife.
Ja, gut, fallende Messer soll man ja eh nicht greifen, das tut sonst weh.
Eben, genau. Versuchen wir auch immer beizubringen in einem Education-Format.
Genau, so sieht's aus. Und das ist ja dieses hier, deswegen also an dieser Stelle nicht in fallende Messer greifen. Auch im Übrigen nicht, wenn man wirklich in der Küche steht, Zwiebeln schneidet, Messer fällt runter. Lass das Messer Messer sein, Füße wegziehen und dann aufheben, wenn es am Boden liegt.
Gut, da habe ich jetzt mal wieder was gelernt.
Oder? Ja, deswegen. Jetzt kannst du sozusagen deine nächsten Verbände oder die verbundenen Hände dir damit einsparen. Und das dann wieder in eine deiner Seidenkrawatten entsprechend investieren.
Dann macht Boss wieder Geschäfte.
Genau, macht Boss wieder Geschäfte. Das wäre sozusagen dann die Konsequenz. Wir kommen zu Teil 3 und gucken mal, was in der nächsten Woche so ansteht. Da steht nämlich tatsächlich einiges an. Das ist ganz spannend. Da schleicht sich so ein bisschen die Berichtssaison so durch die kalte Küche rein. Und wir werden drüber reden. Ich bin gespannt, was du für Unternehmen auf der Agenda hast und vor allen Dingen auch auf der Makroebene, was dich da so an Zahlen in der nächsten Woche angrinsen tun. Mhm. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On. Ich bin Andreas Lipko. Dirk sitzt neben mir, schart schon mit den Hufen, um im Endeffekt über sein Sammelsurium an Unternehmensdaten und Aussagen entsprechend was sagen zu können. Lieber Dirk, worauf schaust du in der nächsten Woche? Welche Unternehmen grinsen dich bereits heute schon an?
Grinsen mich an. Das ist wieder eine schöne Metapher. Nein, also wie du schon richtig angedeutet hast, wir sind jetzt beim Start der Berichtssaison und wir fangen klassischerweise ja an mit den großen Banken in den USA. Und der wichtigste Wert nächste Woche ist am 11.10. die JP Morgan. Das ist wirklich ein richtiges Dickschiff und auch die Premium-Aktie unter den Bankaktien in den USA. Die größte Bank der Welt, 540 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, wenn man das umrechnet, hat im letzten Jahr gut 35% Performance erzielt, also bezogen auf die letzten 12 Monate. Ist allerdings auch recht teuer, Kurs-Buchwert-Verhältnis, was man bei Banken ja gut als Maßstab nehmen kann, von knapp 1,9. Das ist schon ziemlich teuer. Viele andere Banken, gerade auch in Europa, werden unter 1 gehandelt, also unter ihrem Buchwert, wenn man ihre Bilanz liquidieren würde. Da wartet die Wall Street, glaube ich, schon auf die Verlautbarung des CEO Jamie Dimon. Der ist da einer der Rockstars der Wall Street, immer so den Hang zum Raunen hat, aber immer in dem Sinne, dass er eben eher vorsichtig ist. Oder ich habe mal die Aussage gehört, Jamie Dimon ist nicht bearish, Jamie Dimon ist cautious. Also, weist immer auf diverse Probleme und Risiken der Welt hin, zuletzt auch gerade auf die geopolitischen Risiken. Und was natürlich auch ein bisschen seine Marke ausmacht und mit dem auch die Marke von JP Morgan. Also das ist der wichtigste Wert in der nächsten Woche. Darüber hinaus dann auch andere Finanzwerte, die schon die Berichtssaison für das dritte Quartal eröffnen. Das sind einmal BlackRock, größter Vermögensverwalter der Welt, über 9.000 Milliarden Asset under Management. Wells Fargo, auch eine große Bank, auch Marktkapitalisierung über 170 Milliarden Euro. Ist ein bisschen eine Turnaround-Story, hat einen sehr ambitionierten CEO. Der Scherf heißt da, glaube ich, der auch da schon einiges bewegt hat. Schon in den letzten 12 Monaten 30% sich entwickelt für eine Bank, auch ganz positiv, aber eben eine Stufe unter der JP Morgan. Was kommt jenseits der Banken noch? Wenn wir mal chronologisch durchgehen, am 8. erstmal Pepsi, auch ein sehr großer Konzern, da können wir einiges darüber sehen, wie sich der Konsument verhält, ob er nach wie vor hochpreisige Snacks und Süßgetränke kauft, noch vielleicht was darüber hören, ob sich vielleicht der Wegovy-Trend und der Trend zu Fett wegspritzen schon bei Nahrungsmittelherstellern oder Genussmittelherstellern auswirkt. PepsiCo ganz nebenbei, auch ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 210 Milliarden Euro. Also da, selbst ein Limonadeproduzent wäre fast das größte Unternehmen in Deutschland.
Das ist eine SAP.
Fast wie die SAP mit 240, glaube ich. Also dann Delta Airlines, sagt ein bisschen was darüber aus, wie Tourismus entwickelt sich. Und Fast Retailing, das ist hier in Deutschland vor allem wahrscheinlich bekannt unter der Marke, mit der Marke Uniqlo, ein japanischer Konzern, die auch, ja gar nicht zu unterschätzen, auch fast 100 Milliarden Marktkapitalisierung haben. Da kann man so ein bisschen sehen, wir waren ja eben bei Boss, wie sich so Trendmarken entwickeln. Dann im Finanzbereich am 10. Progressive, großer Versicherungskonzern, hat sich über 70% Performance gemacht, für eine Versicherung gar nicht schlecht, aber Versicherungen, wir haben da schon in den letzten Monaten des Öfteren darauf hingewiesen, entwickeln sich sehr gut in dieser Zeit, in der Zeit der hohen Zinsen, die wir in den letzten 12 Monaten ja hatten. Und das sind so die Kernbestandteile, also chronologisch Pepsi, Delta, Pepsi am 8., am 10. Delta, Fast Retailing, Progressive, am 11. dann die großen die ersten Dickschiffe von der Wall Street, JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo und Bank of New York Mellon.
Na, ganz spannend auch nochmal Pepsi zu sehen. Die hatten sich ja zuletzt so ein bisschen mit einigen großen Einzelhandelskonzernen Richtung Preispolitik auseinandergesetzt. Sie hatten ja doch massiv ihre Preise in Teilsegmenten angehoben. Das fanden ja so einige Einzelhandelskonzerne nicht lustig und haben ja deren Produkte aus dem Programm geschmissen. Deswegen glaube ich sogar, dass wir hier am 8. eher negative Nachrichten sehen könnten bei Pepsi. Da bin ich gespannt. Dann finde ich noch ganz spannend, wir hatten ja gerade über Gerresheimer gesprochen, die kommen nämlich am 10. auch nochmal in der nächsten Woche. Dann Domino's Pizza, auch so ein kleiner Hidden Champion, den hat man gar nicht so auf der Agenda, aber mit Pizza verdient man sich dumm und dämlich, riesen Gewinnmargen drin. Guckt euch mal den Chart an dieser Stelle, ist wirklich ein Hammer, wie die abgeflogen sind. Seven & i Holdings, ganz spannend, am 10.10., da gab es ja diese Übernahme durch den kanadischen Einzelhandels- oder beziehungsweise angestrebte Übernahme von dem kanadischen Konzern. Und ansonsten, ja, so ein paar kleine Zweitlisten. Südzucker AG finde ich immer auch ganz spannend, um mal so den Trend generell zu sehen. Crop Energies, die kommen in der kommenden Woche auch nochmal. Also es gibt so einige interessante Unternehmen tatsächlich, die man einläutend für die Berichtssaison auf der Agenda haben sollte. Und wie gesagt, ja klar, die großen Finanzkonzerne natürlich eröffnen ja den offiziellen Reigen dann. Und das wird sicherlich nochmal ganz spannend. Gucken wir mal auf die Makroebene. Worauf schaust du da in der kommenden Woche?
Gibt es da nicht jeden Tag ein bisschen was Interessantes? Das Spannendste, würde ich sagen, ist das FED-Protokoll am Mittwochabend. Dann US-Verbraucherpreise am Donnerstag und Erzeugerpreise am Freitag. Aber es gibt auch jenseits, also diesseits der USA, einige Veröffentlichungen, wenn wir chronologisch mal durchgehen. Am Montag würde ich sagen, die Einzelhandelsumsätze. Dienstag, ein bisschen wie Sitzungsprotokoll der Australischen Notenbank finde ich so wichtig. Dann wie gesagt am Mittwoch vor allem FED-Protokoll, Donnerstag Verbraucherpreise, dann am Freitag die Erzeugerpreise aus den USA, dann aus Deutschland die Verbraucherpreise und den Uni-Michigan-Index und dann am Wochenende gibt es aus China am Sonntag früh Verbraucherpreise, vielleicht auch nicht so unwichtig, um zu sehen, wie sich was sich in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt tut. Das sind so die Kernpunkte, die ich nennen würde. Hast du
noch? Ja, ansonsten noch aufpassen. Es gibt viele, viele Redebeiträge von Notenbankern, wie das haben wir in der Woche auch gesehen. Das geht immer so bei den ganzen Säbelrasseln im Markt so leicht unter. Ist aber ganz spannend, was die so von sich geben, weil wir jetzt in der Quiet Period sind vor den US-Wahlen. Das heißt also, von den offiziellen Statements von Seiten der US-Fed wird man jetzt nichts mehr hören. Aber wenn natürlich so ein Cash-Carry eben redet, wie jetzt zum Beispiel am Montag oder am Bostich am Dienstag, beziehungsweise Musalem ebenfalls am Dienstag, das ist dann natürlich schon ganz spannend. Ne? Wir haben da auch im Endeffekt dann nochmal, glaube ich, den Bostich, und wen hatten wir dann noch? Einer kommt noch, genau hier, die Daily am Donnerstag spricht noch. Und das ist natürlich ganz spannend, weil man hier ja natürlich auch die einzelnen Lager in diesem Board dann immer wieder auch hören kann. Das heißt, natürlich gibt es viele Falken, viele Tauben, also die dann eben für eine restriktivere Zinspolitik sind, als auch die für expansive Geldpolitik stehen. Und die versuchen natürlich in diesen Beiträgen, die sie dann eben bringen, ihre Meinung ja zu transportieren. Natürlich werden die nicht sagen, die Fed wird dann und dann so und so die Zinsen senken. Das können sie ja gar nicht, weil es ja immer wieder mehr als Entschluss ist. Aber man wird halt so ein bisschen auch raushören, worauf sie dann entsprechend achten. Und das rundet für mich immer auch dann insgesamt natürlich diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Datensalat an makroökonomischen Daten ab, weil man einfach dann sieht, okay, macht es Sinn, auf Arbeitsmarktdaten zu schauen, wenn da kein Schwein von der Fed drauf achtet oder da sind die Preisdaten, also gucken die wirklich auf Preistrends, sehen da Sorgen drin und so weiter und so fort und deswegen ist es immer ganz spannend, da auch nochmal drauf zu gucken und vielleicht auch für diejenigen, die so ein bisschen im asiatischen Raum unterwegs in Südkorea. Da wird am Freitag die Bank of Korea ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Man rechnet damit, dass jetzt ein bisschen Raum wieder ist, weil die Inflationsentwicklung in Südkorea zuletzt rückläufig war. Und da gab es ja heute am Mittwoch entsprechende Inflationsdaten, die eben unter den 2% waren. Da rechnet man so ein bisschen damit, dass da vielleicht nochmal eine ein oder andere überraschende Zinssenkung drin ist. Wie groß die auch immer ausfallen wird, wird man dann sehen. Aber das vielleicht nochmal so als kleiner, ja, wie soll man sagen, Zeitkick oder beziehungsweise als Zeittisch am Rande. Ja, jo. Damit sind wir durch.
Perfekt abgerundet.
Oder? Gar nicht schlecht. Wir, genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, heute, diese Ausgabe kommt etwas früher, weil wir ja morgen Feiertag haben, sprich am 3. Oktober, Donnerstag, nehmen wir, hätten wir ja normalerweise aufgenommen, aber dadurch, dass Dirk ja morgen hier endlich mal die ruhige Zeit dann in der Bank nutzt, um sozusagen seine Nacharbeiten machen zu können, wollte ich ihn nicht stören. Wir haben sozusagen jetzt heute am Mittwoch aufgenommen.
Das Büro neu zugestalten.
Genau, ne, deine 1000 Quadratmeter müssen ja auch mal durchgefeudelt werden. Da braucht
man
einen Tag
für. Man muss dazu erklären, Andreas hat für sowas kein Personal. Von daher denkt er, dass andere Menschen sowas auch selber machen.
Ja, hoffe ich doch zumindest. Na gut, in diesem Sinne, euch viel Spaß. Schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder, wenn es dann wieder heißt, come on, der Börsenpodcast mit den neuesten Fashion-Tipps von Dirk.
Bis dahin.